Heute geht es um zwei Männer, hochgestellte Männer, Herodes und Pilatus. Und dazu lese ich erst aus dem Lukas-Evangelium ein Stück, aus dem 23. Kapitel, die Verse 4 bis 12. Pilatus sagte zu den hohen Priestern und zum Volk: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber beharrten darauf und riefen: Er wiegelt das Volk auf, damit, dass er lehrt im ganzen jüdischen Land, angefangen von Galiläa bis hierher. Als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch aus Galiläa wäre. Und als er vernahm, dass er unter die Herrschaft des Herodes gehörte, da sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch in Jerusalem war. Als Herodes Jesus sah, freute er sich, denn er hätte ihn längst gerne gesehen. Denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Also fragte er ihn mancherlei. Jesus aber antwortete ihm nichts. Doch die hohen Priester und Schriftgelehrten standen dabei und verklagten ihn hart. Aber Herodes mit seinen Soldaten verachtete und verspottete ihn. Er legte ihm ein weißes Gewand an und sandte ihn zurück zu Pilatus. An dem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde, denn vorher waren sie einander Feind. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, das Erschreckende an diesem Text ist für mich die Erkenntnis, dass Jesus manchen Menschen nichts mehr zu sagen hat. Er hat ja hier Herodes keines einzigen Wortes gewürdigt. Und das ist sicherlich auch heute so, dass manche Menschen einfach nichts hören und nichts mehr wahrnehmen können von der Gegenwart Gottes. Ich kann aber soweit den Text einordnen, dass Herodes Chancen genug gehabt hat. Also Gott schweigt nicht einfach so willkürlich über einen Menschen, sondern es hat eine Vorgeschichte und die wollen wir uns anschauen. Johannes der Täufer hatte diesem Herodes angeklagt wegen seines Ehebruchs mit der Frau seines Bruders. Und dafür hatte Herodes ihn verhaften und ins Gefängnis legen lassen. Na klar, wer lässt sich denn öffentlich, wenn er Macht hat, von so einem komischen Prediger in der Wüste des Ehebruchs bezichtigen, zurechtweisen? Nun war Johannes gefangen gesetzt und aus dem Markus-Evangelium Kapitel 6, Vers 20 geht hervor, dass es eine Zeit gegeben hatte, wo Herodes, trotzdem er Johannes gefangen gesetzt hatte, gar nicht so weit entfernt war vom Reich Gottes. Das ist erstaunlich. Herodes wusste nämlich, dass Johannes der Täufer ein heiliger Mann war. Trotzdem hatte er ihn gefangen gesetzt. So zwiespältig ist das manchmal bei Menschen. Und wir werden noch sehen, Herodes ist sowieso eine durchweg zwiespältige Person, in sich selbst zerrissen. Es steht in Markus 6, Vers 20, dass er durch die Worte Johannes des Täufers beunruhigt wurde. Das heißt, er muss ja mit ihm gesprochen haben. Ich kann mir das lebhaft vorstellen. Nicht? Neugierig geht er hin, unter dem Vorwand doch mal genauer zu erfahren, was ist deine Lehre und warum sind da so Volksmassen unterwegs und so. Nicht aus politischen Vorwänden. Ich muss ja hier in meinem Herrschaftsgebiet für Ordnung sorgen. Ach, irgend sowas Dämliches wird er schon gefunden haben. In Wirklichkeit war er doch innerlich berührt, neugierig auf die Worte von Johannes dem Täufer, die ihn beunruhigten und trotzdem hörte er ihm gerne zu. Steht da bei Markus 6, Vers 20. Aber er hörte ihn gern. Das heißt, er war fasziniert, er war innerlich auch angerührt von dem, was Johannes zu sagen hatte. Er ahnte, der Mann hat ja recht, nicht? Da wurde er beunruhigt. In Matthäus 14, 3 bis 10, da wird uns auch wieder dieses zwiespältige Bild vermittelt. Einerseits steht da, dass Herodes ihn töten lassen wollte. Er musste weg, dieser unangenehme Mensch, der immer die Wahrheit ihm sagte. Andererseits tat er es nicht, weil er den Zorn des Volkes fürchtete, Und dann heißt es aber, nachdem er diesen irren Eid geschworen hatte, ne, der Salome, die da vor ihm getanzt hatte und er war schon besoffen gewesen, hat er gesagt, ich gebe dir, was du willst. Dann bittet sie ja dann um den Kopf Johannes des Täufers. Da ist er traurig. Also dann muss er ihn jetzt hinrichten lassen, hätte er ja sagen können, ach, das ist ja toll, jetzt hat sie mir die Steilvorlage gegeben. Ne? Da ist er traurig. Merkt ihr, wie hin und her gerissen der Mann ist? Wir sehen einen, der von seiner Sünde gefangen gehalten wird, von der er nicht lassen will. Er hat mehr Angst davor, sein Gesicht zu verlieren, als er Angst davor hat, diesen heiligen Mann zu töten. Das kann man schon mal über sein Leben sagen, nicht? Wäre ein Ding gewesen am Königshof, wenn Herodes jetzt auf einmal gesagt hätte, ich gebe Johannes recht. Er hätte ja rausgehen können zu den vielen, die zu Johannes dem Täufer gegangen waren, um sich taufen zu lassen. Nicht? Aber Herodes, König Herodes, unter denen, die da in den Jordan gehen, um sich taufen zu lassen, ihre Sünden zu bekennen, das ging nicht. Als er dann von Jesus hört, wird er neugierig. Die Evangelisten Lukas und Matthäus geben ein unterschiedliches Bild. Aber es ist nicht widersprüchlich, obwohl es widersprüchlich erscheint. Nämlich in dem einen Evangelium widerspricht Herodes der Meinung, Johannes sei von den Toten auferstanden. Das war so eine Meinung über Jesus. Ne? Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden. Da widerspricht er. In dem anderen Evangelium plagt ihn selbst dieser Gedanke. Johannes der Täufer könnte von den Toten auferstanden sein. Welcher Evangelist hat nun recht? Ich glaube, beide haben recht. Ist ja manchmal so, nicht? Man ist so hin und her gerissen. Und dass er so beunruhigt wurde und dachte, vielleicht ist Johannes der Täufer von den Toten auferstanden, hat vielleicht mit seinem schlechten Gewissen zu tun und mit der Ahnung, dass dieser göttliche Mann recht hatte und dass es vielleicht ein Zeichen des beginnenden Gerichtes Gottes sein könnte, dass er von den Toten auferstanden ist. Ne? Was wird denn dann mit Herodes, der ihn hat hinrichten lassen? All diese Widersprüchlichkeit und Zwiespältigkeit begegnet uns hier. Und diese Vorgeschichte zeigt uns aber auch eine Entwicklung, denn Herodes war ein Sünder wie alle Menschen, durch den Mann Gottes zurechtgewiesen, wie alle Menschen mehr oder weniger, früher oder später in ihrem Leben der Tatsache begegnen, dass sie vor Gott nicht bestehen können. Ich glaube, es gibt kein Mensch über diesen Erdboden, der nicht im Inneren tief weiß, ich bin ja ein Sünder. Deswegen wird darüber auch so gespottet. Anders kann man damit gar nicht umgehen. Da begibt er sich also in die Nähe dieses Johannes des Täufers, um mit ihm zu reden, aber es kommt nie zu einer Bekehrung. Aber er hatte seine Chance. Versteht ihr, was ich meine? Er hatte seine Chance gehabt. Und dann steht ihm nun Jesus gegenüber, auf den er neugierig war, aber unternommen hatte er freilich nichts. Es sind so viele Menschen, die sitzen auf dem Sofa und haben irgendwo mal ein Interesse für den christlichen Glauben. Da ist ihnen irgendwas begegnet, was sie fasziniert und wo sie denken, Mensch, da ist ja vielleicht doch was dahinter, aber sie kommen nicht weg von ihrem Sofa, mal wirklich sich auf die Suche zu machen, sagen, ich möchte diesen Jesus mal fragen, ich möchte ihn mal begegnen, möchte ihn mal kennenlernen, tun sie nicht, sie bleiben. Jetzt auf einmal ist der glückliche Umstand da, dass ihm Jesus direkt präsentiert wird, nicht auf dem goldenen Tablett. Da ist er nun da und Herodes ist neugierig. So belastet mit Schuld steht er jetzt Jesus gegenüber. Und wisst ihr, deswegen wäre es jetzt an Herodes gewesen, nicht dämliche Fragen zu stellen, Jesus, und da ein Wunder zu erwarten, als wenn Jesus ein Spielmannshansel wäre, der uns irgendwie zur Belustigung oder Befriedigung unserer Neugierde irgendwas bietet, sondern es wäre an ihm gewesen, seine Schuld zu bekennen. Und davon war er weit entfernt. Wisst ihr, und deswegen hatte Jesus ihm nichts zu sagen. Und ich glaube, dass viele Menschen unterwegs sind in unseren Städten und Dörfern, die wissen schon längst, dass es dran wäre, Schuld zu bekennen. Und weil sie das nicht tun, deswegen werden sie von Gott nichts hören. Kein Wort. Es ist ein grausames Schweigen des Himmels über dem Leben vieler Menschen. Da kann man nichts dran ändern. Auch Jesus Christus konnte und wollte daran nichts ändern. Er sagt vor Herodes nicht ein einziges Wort. Da wird er verspottet, mit einem weißen Mantel umgehängt. Irgendein alberner Höfling kam daher, hatte seinen Spott mit einem abgelegten Königsmantel wieder von Herodes Ein weißes Gewand steht da, nicht? Was zu Herodes auch gar nicht passte. Der Einzige, der wirklich ein weißes Gewand tragen konnte, das war Jesus. Irgendwie auch eine Zeichenhandlung, aber von der verstand Herodes nichts. Da stehen sich zwei Könige gegenüber. Der eine ist verspottet und schweigt, weil es nichts mehr zu sagen gibt. Und der andere hat das Ansehen und die Herrschaft und ist der Spötter. Das ist das, was vor Augen ist. Die Wirklichkeit dahinter ist eine ganz andere. Ich möchte mit euch das Lied singen für den König vom Liedblatt, für den König, für den Herrn. Wir haben einen so ganz anderen König, als alle Könige der Welt sind. Und er ist es wirklich wert, dass man ihn anbetet, auch wenn die Welt über ihn spottet. Wir haben jetzt einen anderen Mann, mit dem spricht Jesus immerhin. Ich lese aus Matthäus 27, 11 bis 26. Jesus wurde wieder zum Statthalter zurückgebracht und Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Du sagst es. Und als er von den hohen Priestern und Ältesten verklagt wurde, sagte er nichts. Da fragte Pilatus ihn: Hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, sodass Pilatus sich sehr verwunderte. Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, wen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen bekannten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, fragte Pilatus: Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und als er so auf dem Richterstuhl saß, da schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum, um seinetwillen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Als nun der Statthalter fragte, welchen wollt ihr, wen von beiden soll ich euch losgeben, da riefen sie, Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen, was soll ich dann mit Jesus machen, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Und sie riefen alle, lass ihn kreuzigen. Er fragte, was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch viel mehr, lass ihn kreuzigen. Als Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen, seht ihr zu. Da sprach alles Volk, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Also gab er ihnen den Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihnen, dass er gekreuzigt würde. Ja, dieser Pilatus mit seiner lächerlichen Geste vom Händewaschen, ne? Ich bin unschuldig. Hätte er ihn losgegeben und gesagt, er ist unschuldig, also lasse ich ihn laufen, dann wäre er unschuldig gewesen, aber doch so nicht. Pilatus ist auch ein komischer Mensch, aber so ein typischer Mensch. Er hatte lange durchschaut, dass dieser Fall eigentlich gar kein Fall war. Wenn wir die Evangelien wieder vergleichend lesen, dann entsteht ein klares Bild. Da war ein kurzer Wortwechsel zwischen den beiden und Jesus hatte dann, Pilatus hatte Jesus gefragt, bist du der Judenkönig? Und nach Johannes ist es so, dass Jesus kurz zurückfragt ihn und sagt, fragst du das von dir aus oder haben es andere dir gesagt? Und schon da wird dem Pilatus die ganze komische Fadenscheinigkeit dieses Prozesses deutlich. Ne? Denn er selber hatte gar keinen Anlass gehabt, Jesus gefangen zu setzen. Die Anschuldigungen waren albern. Wie kam eigentlich es überhaupt dazu? Weil die, die Jesus ausgeliefert hatten, es unter dieser Anklage tun, der hat sich hier zum König gemacht. Hatte Jesus das wirklich? Irgendetwas Politisches unternommen, um sich zum König zu machen? Und wenn, warum bringen sie dann ihren König und wollen ihn ausliefern? Hätte Jesus überhaupt König werden können? Und wenn ja, warum hätten sie es dann verhindern wollen? Alles komisch. Und als Pilatus dann das schon merkt, die Sache ist doch ungereimt, und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sonst würden ja meine Jünger darum kämpfen, mich zu befreien. Da stand es für Pilatus fest, dieser Mann hat ja keine Straftat begangen und deswegen wollte er ihn freilassen. Und in diesem ganzen Prozess geschehen werden ihm 4 Hinweise gegeben. Die bekam er, Hinweise, deutliche Hinweise für eine Entscheidung. Und auch heute noch bekommen viele Menschen diese Hinweise, um eine richtige Entscheidung zu treffen. Ich will euch das kurz skizzieren. Also grundsätzlich war Pilatus überzeugt, dass Jesus unschuldig ist. Aber er war dann auch überrascht von Jesu Auftreten und von seinen Worten. Überraschung ist ein erster Hinweis. Viele Menschen sind überrascht, wenn sie das Evangelium lesen. Wenn sie merken, die Lehre Jesu Christi entzieht sich ja vollständig unserer Logik, sind sie überrascht. Sie merken auch, das, was Jesus getan hat, wie er gelebt und gelehrt hat, verweist doch auf eine ganz andere Ebene, eben auf das Reich Gottes. Und ja, man kann ihm eigentlich nichts vorwerfen. Nicht? Sein Leben ergibt gar keinen Anklagepunkt. Das ist ja auch das Interessante, wenn Menschen heute so gegen den Glauben sind, dann sind sie meistens gegen die Kirche, dann zerren sie irgendetwas hervor. Und dann wäre es sinnvoll, einfach zurückzufragen, und was konkret wirfst du Jesus Christus vor? den vertreten wir ja nicht. Sage ich oft, ich vertrete, ich bin zwar Pfarrer, aber ich vertrete ja nicht die Kirche, sondern Jesus Christus. Was willst du ihm vorwerfen? Ja, da gibt es eigentlich nichts. Und das merkt ja auch Pilatus. Zweitens war Pilatus beunruhigt. Er war beunruhigt von dem Zeugnis, das über Jesus gesagt wurde. Bei Johannes heißt es nämlich, dass die Juden schreien, er hat sich selber zu Gott gemacht. Und weil Jesus gesagt hatte, mein Reich ist nicht von dieser Welt und ich bin in die Welt gekommen, die Wahrheit zu bezeugen, ist Pilatus beunruhigt. Ja, geradezu fast ängstlich. Wie, da steht ihm jemand gegenüber, den er nicht greifen kann, nicht? Und der dann von Gott kommen soll. Wenn das stimmt, das hat ja dann Konsequenzen, nicht? Und auch das, glaube ich, merken viele Menschen, der die Ich-Bin-Worte Jesu, wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich zitiere es bei jeder Beerdigung, das muss einen doch eigentlich beunruhigen, wenn man nicht völlig stumpfsinnig ist. Oder ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, das ist ein Wort, das Anstoß erregt, aber das irgendwie ja auch beunruhigt, nicht? Und dann ist Pilatus drittens verwundert von dem unverständlichen Hass der Gegner Jesu. Also wer aufmerksam durch die Welt geht, muss doch da auch verwundert sein, wie viel Ablehnung und Hass und Häme der christliche Glaube in unserer Gesellschaft erfährt. Wieso eigentlich? Und gegenüber allen anderen Religionen ist man total tolerant. Das findet man ganz schick. In den Kindergärten, nicht? Da wird Drachenfest gefeiert, es wird Halloween gefeiert, es wird jetzt Zuckerfest gefeiert, weil man ja tolerant ist, nicht? Aber wehe, es kommt jemand und fordert christliche Verkündigung, christliche Feste in den Kindergärten, da ist man gegen. Da sagt man auf einmal, wir wollen die Kinder nicht vereinnahmen, wir wollen die nicht beeinflussen. Das muss einen doch wundern, oder? Man ist völlig, also entschuldigt, aber ich finde, es ist schon nicht ein Maß von Verblödung fast. Der aufmerksame Zeitgenosse kann wie Pilatus selber verwundert sein von dem unverständlichen Hass gegen diesen Jesus Christus und seine Lehre. Man könnte zum Nachdenken kommen, was steckt denn da eigentlich hinter? Und dann wird viertens Pilatus noch sehr gewarnt durch den ernsten Zwischenruf seiner Frau. Lässt da jemanden schicken zu ihm, nicht? Der ist gerade in einem Prozess drin. So wichtig ist ihr das, dass sie da jemanden hinschickt und sagt, du musst sprechen, da wird das Ganze unterbrochen. Und sagt, ich habe eine unmögliche Nacht gehabt, eine schlimme Nacht, Albträume hat sie gehabt, wegen dieses Gerechten, sieh zu, hab nichts zu schaffen damit, halt dich da raus. Alle diese Hinweise nützten ihm nichts. Warum nützte ihm das eigentlich nichts? Warum hat er keine andere Entscheidung getroffen? Wahrscheinlich deswegen, weil seine Grundentscheidung schon unverbrüchlich feststand. Und das ist eine ernste Frage an uns. Denn wir treffen jeden Tag viele Entscheidungen. Aber dahinter stecken ganz wenige Grundentscheidungen. Und die prägen alle anderen Entscheidungen auch, die wir treffen. Und bei Pilatus war das so, dass der Ruf, sein Ruf beim Kaiser, die oberste Priorität hatte. Er war da eingesetzt. Als Statthalter, er musste da für Ruhe und Ordnung sorgen, die Dinge politisch korrekt machen. Und nun merkt er, hier kocht irgendwas hoch. Na klar, er will auch gerecht sein. Deswegen wird es ja gesagt, er merkt, hier ist ja irgendwas faul, eigentlich will er Jesus freilassen. Ich wäre auch richtig gewesen, aber vor allen Dingen will er Ruhe und Ordnung haben. Und die Frage nach Gerechtigkeit, die kam dann zweitens oder drittens. Und er weiß genau, wenn ich das jetzt hier nicht in den Griff bekomme, dieses Getümmel, dann schadet das meinem Ruf. Es gibt im Grunde immer nur drei Foren, vor denen wir irgendwie Gefallen suchen können. Das erste Forum wäre andere Menschen, was sie über uns denken oder die Gesellschaft, da fragen wir danach, wie urteilen sie, dem möchten wir gefallen. Den Arbeitskollegen, dem Chef, im Zweifelsfalle dem Chef dann mehr als den Arbeitskollegen, nicht? So gewichten wir das. Und manchmal ist das dann sehr heuchlerisch alles. Man möchte auch sich selbst gefallen. Das zweite Forum, das Selbstbild und das dritte wäre dann Gott. Und was anderes gibt es da eigentlich nicht. Manchmal ist es so, kann es so gemischt sein. Nicht? Man kann manchmal Gott gefallen in dem, was man tut, und deswegen auch den Menschen gleichzeitig, sagen die Sprüche. Nicht? Wer gerecht wandelt und gottesfürchtig ist, der hat auch Ehre bei den Menschen. Das kann manchmal so sein. Manchmal ist es auch gerade umgekehrt. Dann muss man sich entscheiden. Und deswegen ist die wichtigste Frage für diesen Abschnitt über Pilatus: Wem willst du gefallen? Diese Frage entscheidet dann letztlich über die kleinen Alltagsentscheidungen, die wir täglich treffen. Und da ist doch die Frage, sind wir vielleicht Pilatus? Der wollte den Menschen gefallen, also in diesem Falle besonders vor allem in Rom. Und er wollte auch sich selbst gefallen. Als ein kluger Politiker, der die Dinge regelt, nicht, der seines Amtes würdig ist. Deswegen musste er in diesem Moment auch den Feinden Jesu gefallen, die er eigentlich wahrscheinlich im Grunde verachtete. Also wenn man so Geschichtsquellen liest, dann sieht man die Römer, die haben eigentlich mit Kopfschütteln und Verachtung auf dieses Volk geblieben. Dann immer haben die irgendwelche Spinnereien, immer sind die in Aufruhr wegen ihrer religiösen Fragen und so, war für die Römer völlig lächerlich. Und aber in diesem Punkt wollte er jetzt dem Juden gefallen, weil nämlich sonst ein Aufstand drohte, und wenn es dann heißt, auch der Pilatus hat ja sein Gebiet da nicht im Griff, dann wäre es schlecht für ihn gewesen. Nicht? So kompliziert sind manchmal die Dinge, aber eigentlich sind sie ja ganz einfach. Das können wir also an Pilatus lernen, dass er eine Zeit lang versucht hat, beides unter einen Hut zu bringen, diesem Jesus gerecht zu werden und auch seinem Amt. Und dann merkte er, die Schere geht immer weiter auseinander, immer auseinander, und dann stand es fest, zwangsläufig war er dann auf einmal bei den Feinden Jesu. Wo er gar nicht sein wollte. Er wollte ja eigentlich nicht in das Lager der Feinde Jesu treten, aber er wollte Ruhe im Land. Und aber wo Jesus auf den Plan tritt, seht ihr, das können wir hier auch lernen, da gibt es eben diese Form hier Ruhe nicht, nach der wir uns auch sehnen. Oder? Man will doch Ruhe haben, man will doch Frieden haben. Man will doch Frieden haben im Kollegenkreis, in der Nachbarschaft, man will doch da Ruhe haben. Und deswegen redet man ja nicht immer vom Glauben. Also wenn wir immer das Christuszeugnis hochhalten, ist vorbei mit dieser Art von Ruhe. Jesus bringt unser Gewissen, unser Innerstes zur Ruhe, wenn wir auf seiner Seite stehen. Das sagt er auch, meinen Frieden gebe ich euch, aber das ist ein anderer Friede als dieser äußere Friede mit der Welt. Jesus bringt unser Gewissen zur Ruhe. Die alberne Geste des Händewaschens konnte das sicherlich nicht leisten für Pilatus, dass er dann abends zufrieden ins Bett ging und sagte, alles richtig gemacht, das glaube ich nicht. Fragen wir, was Gott gefällt, oder wollen wir Menschen gefallen? Oder gefallen wir uns selbst in unserer Klugheit, in unserem Taktieren? Man hat ja immer dann Argumente, nicht? Es ist ganz gut, dass ich das so mache, damit Ruhe ist. Man will ja nicht als Christ ein unangenehmer Zeitgenosse sein. Wir brauchen wirklich Gottes Gnade. Sonst sind wir ganz schnell wie Pilatus. Wir sind wahrscheinlich alle in der Tendenz wie Pilatus. Wir brauchen Gottes Gnade. Gott sucht gar nicht unsere Glaubenskraft und unsere Stärke, unser großartiges Bekenntnis, sondern was steht im Psalm 147? Da steht, Gott hat nicht gefallen an der Stärke von Rossen, noch an der Kraft des Mannes. Also an dem, was Menschen zu leisten imstande sind. Nicht? Hier geht es jetzt in diesen Kriegsbildern um Kraft, wirklich körperlich auch, Stärke, Durchsetzungsvermögen und so weiter. Aber man könnte die Liste jetzt ergänzen, all das, was Menschen halt gefällt. Nicht? Petrus zum Beispiel hatte auch gefallen daran, mit dem Schwert reinzuschlagen. Das lag eher auf seiner Linie, als zum Beispiel sich zu bücken und den anderen die Füße zu waschen. War ja so eine Stille gewesen, nicht? Waren sie da alle versammelt und gar der Knecht war nicht da und erwarteten sie alle und so, was hätte Gott gefallen? Was Jesus getan hat, nicht? Das hat keinen Gefallen vor den Menschen, das hätte auch Petrus nicht gefallen, im Blick auf sich selbst jetzt der Diener zu sein. Jesus macht das dann. Also diese, was der Psalm sagt, ist alles, woran Menschen gefallen haben, woran Menschen ausgerichtet sind, Stärke, Intelligenz, Größe und so weiter, nicht die Kraft des Mannes, daran hat Gott nicht gefallen, sondern er hat gefallen an denen, die ihn fürchten und die auf seine Güte hoffen. Und wenn ich diese Texte lese von Herodes und Pilatus, dann wird doch deutlich, was heißt denn Gott fürchten? Für mich heißt das, ich lese diese Geschichten und sehe, das ist ja nur ein Spiegel, nicht? Da muss man doch irgendwie in Gottesfurcht kommen und sagen, ja, ich Ich bin ja nicht wie Jesus, der gerade steht und alleine danach fragt, was Gott will, sondern ich bin ja Pilatus. Man taktiert herum. Und oft genug ist man dann bei denen, die Jesus verleugnen. Und deswegen brauchen wir Gottes Gnade und sollen nicht Gefallen an uns selber haben, sondern Gott fürchten und sagen, ja, eigentlich stehe ich ja völlig falsch. Und ich kann nur auf deine Güte hoffen, auf die Kraft seines Heiligen Geistes und dass er es vermag, aus solchen windigen Menschen, wie auch Petrus war, dann Jünger zu machen, die wirklich für ihn einstehen. Und das schenke Gott uns durch seine Güte und in der Kraft seines Heiligen Geistes. Amen.